Derzeit ist die vorläufige Timeline so, dass am Sonntag, am 2. Juli, es ein Protestmarsch geben wird, von verschiedenen NGOs organisiert. Für Montag haben wir jetzt noch nichts vorgesehen. Und dann wird es vor allen Dingen am Mittwoch und Donnerstag den Alternativgipfel geben. Und gleichzeitig abends, also Mittwochabend, laufen gerade Gespräche dazu, dass es so eine Nachttanzdemo geben wird, verschiedene Reclaim the Streets Aktionen von der Arbeitsgruppe Konflikt und Konfetti. Das sind so hedonistische Zusammenhänge, Kollektive, die total den kreativen Protest derzeit planen und auf die Beine stellen wollen. Und am Donnerstagabend geht es dann so richtig los mit einer Vorabenddemo, die das Autonome Bündnis in Hamburg organisiert. Genau, und für uns ist der zentrale Tag, also für uns als IL vor allen Dingen, der Freitag, der 7., das ist der zentrale Aktionstag, wo es verschiedene Aktionen geben wird. Zum einen gibt es derzeit eine Arbeitsgruppe, die eine Aktion plant an der Roten Zone direkt. Und es gibt eine Arbeitsgruppe, die zu einer Hafenaktion arbeitet. Das ist das ums ganze Bündnis, die das vor allen Dingen vorantreiben. Und um dort, also im Hafen, soll sozusagen der globale Kapitalismus thematisiert werden. Und die Aktion an der Roten Zone will halt direkt bis rankommen an den Gipfel und den empfindlich stören. Uns ist klar, dass dieser Gipfel nicht verhindert werden kann oder blockiert werden kann. Aber es ist alles so eng dort, rund um die Messehallen, alle Straßen. Und wir glauben schon, dass wir den Gipfel empfindlich stören können, also die ganze Logistik drumherum, und das wird das Ziel sein.
Soweit Mitglieder der interventionistischen Linken, die mobilisieren, um zu protestieren gegen den G20-Gipfel, der demnächst in Hamburg stattfindet. Und wir bleiben bei eben solchen Gipfeln und deren Bedeutung für einen Protest und Berichterstattung über solche Gipfel. Am Telefon ist jetzt nämlich Annalena Dieselmann. Sie hat ihre Abschlussarbeit, ihre Dissertation zum Thema Ausnahmezustand im Sicherheits- und Krisendiskurs, eine diskurstheoretische Studie mit Fallanalysen geschrieben, und in dieser Studie ging es um den G8-Gipfel in Heiligendamm. Hallo, liebe Annalena.
Ja, hallo, guten Morgen.
Genau, guten Morgen deshalb, weil du in Kolumbien bist. Wir sind gerade im Mittagsmagazin und haben es 2:30. Schön, dass du da bist. Wir sprechen mit dir über den G8-Gipfel in Heiligendamm. Der fand 2007 statt. Das ist jetzt schon eine Weile her. Wieso war es dir ein Anliegen, die Sprache rund um diesen Gipfel zu untersuchen, den Sprachgebrauch zu untersuchen?
Zum einen, weil der G8-Gipfel in Heiligendamm so eine Art Experimentierfeld war, ein Krisenlabor, in dem herausgefunden wurde, wie weit polizeiliche Einsätze sich in einer Demokratie wie in Deutschland legitimieren lassen. Also dabei interessiert mich natürlich vor allem das darüber reden. Also mich interessiert nicht so sehr die Ebene dessen, was am Protest genau gelaufen ist, sondern eben wie aus unterschiedlichen Perspektiven eben über diesen Protest berichtet worden ist. Und zum Anlass des G8-Gipfels in Heiligendamm habe ich vor allem untersucht, wie also die interne Kommunikation auf diesen Protest referiert, aber auch wie Medien vor allem, also unterschiedliche Presse und auch die Zivilbevölkerung eben auch über diesen Gipfel spricht.
Das Ganze hast du unter einer sprachwissenschaftlichen Perspektive analysiert. Was enthielt das Material, das du für deine Analyse ausgewertet hast? Um welche Materialien ging es da genau?
Zum einen war das internes Material aus dem Polizeiarchiv. Das ist die Kommunikation, die die Polizei selber führt, also sowohl intern innerhalb der Polizei, also wenn die unterschiedlichen Einsatzkräfte, die unterschiedlichen Bereiche innerhalb der Polizei miteinander kommunizieren. Das ist zum Beispiel der Einsatzleiter, der vor Ort ist, der mit der Pressesprecherin in diesem Fall zum Beispiel kommuniziert. Das ist aber auch die Kommunikation zum Beispiel der Polizei mit der Justiz oder der Polizei mit der Presse. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich das viel leichter zugängliche Material, das ist das, was man online vor allem findet. Das sind die Presseberichte, das sind die auch Berichte und Beschreibungen des Gipfels seitens der Protestierenden.
Und in solchen Presseberichten fallen dann Wörter wie Terroristen, Verrückte oder Chaoten, wenn so Menschen bezeichnet werden, die protestieren. Was bewirkt das genau?
Natürlich sind das Begriffe, die hauptsächlich in der Presse gefallen sind. Das sind aber eben auch Beschreibungen, die durch die Polizei Pressemitteilungen so geschürt werden. Da steht dann vielleicht nicht direkt K.O. drin, aber da gibt es eine Einstufung der Protestteilnehmerinnen nach Sicherheitsstufen. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat. Dass eben in der Polizeikommunikation das Thema des Gipfels reduziert worden ist, komplett auf die Sicherheitslage. Also die Polizei geht gar nicht davon aus, dass Protestierende eine politische Meinung haben oder das Recht auf politische Meinungsäußerung haben, sondern es geht wirklich nur darum abzustufen, wer ist hier wie gefährlich. Und das ist halt in der Presse übernommen worden und dann natürlich medial ausgeschmückt worden mit solchen Begriffen. Das Problem oder das Hauptproblem daran ist, dass es eine Reduktion gibt, sozusagen der Protestierenden eben auch das Element Gewalt und dass damit der politische Diskurs, der ja eben auch von diesen Protestierenden ausgeht, komplett entpolitisiert worden ist.
Wie funktionierte denn dann das Zusammenspiel quasi, dass Bezeichnungen, die in polizeiinternen Dokumenten fielen, dann ihren Weg in einer vielleicht radikaleren Form in die Nachrichten, in die Medien gefunden haben?
Auf diesen Wegen konnte die Polizei mit auch gezielten Falschmeldungen teilweise arbeiten. Das hat zum Beispiel auch das Grundrechtekomitee bereits mehrfach herausgefunden und mehrfach auch nachgewiesen. Was interessant ist, weil das natürlich im Nachhinein keinen großen Skandal mehr auslöst, sondern in dem Moment, in dem die Situation hochdramatisiert ist, also wie wir jetzt ja auch Folge 20 erleben, das sind in den Momenten, in denen ist die Situation angespannt, hochdramatisiert, die Medienberichte am laufenden Band. Und wenn dann im Nachhinein herausgefunden wird, dass da irgendwo eine Falschmeldung der Polizei an die Medien herausgegeben worden ist, führt es in den seltensten Fällen zu Richtigstellungen. Also da hat schon die Polizei einen großen Spielraum auch, also sowohl gezielte Falschmeldungen als auch unverifizierte Meldungen einfach weiterzugeben.
Normalität lässt sich ohne die Analyse von Ausnahmezuständen nicht adäquat verstehen, ist ein Satz, der in deiner Arbeit zu finden ist. Was ist denn eigentlich dieses Gegensatzpaar Ausnahme-Normalität?
Das ist genau meine These, dass das im Moment verschmilzt. Dass wir in der Definition von Normalität und Ausnahme eigentlich davon ausgehen, dass es lange Phasen der Normalität gibt, also Phasen, in denen der demokratische Idealablauf möglichst wenig gestört ist, also um es jetzt mal so auf den herunterzubrechen, auf die Grundannahmen, und dass Ausnahmezustände Zustände sind, und so ist ja auch juristisch verfasst, in der deutschen Verfassung, dass Ausnahmezustände Momente sind einer sehr starken Bedrohungslage. Das können Proteste sein, das können aber auch Naturkatastrophen sein. Und dass da das Funktionieren der Demokratie in bestimmten Elementen umgangen oder ausgesetzt werden kann, eben mit dem Ziel, diese Normalität wiederherzustellen. Meine These ist, dass vor allem das darüber sprechen dazu führt, dass diese Phasen der Ausnahme massiv verlängert werden, dass zum Beispiel Bundeswehreinsätze im Innern legalisiert werden können, legitimiert werden können über solche Ausnahmefälle und sich dann einschleichen sozusagen in den Normalbetrieb der Demokratie.
Quasi auch eine Normalisierung des Ausnahmezustands. Wie hat sich die denn konkret dann nach G8 ausgewirkt? Gab es da direkte Folgen, die man festmachen kann?
Es gab unterschiedliche Urteile gegen Protestierende, die so ohne diesen Einfluss und ohne diese direkte Einflussnahme der Polizeikräfte auf Urteile zum Beispiel nicht durchsetzbar gewesen wäre. Und vor allem ist es eine Normalisierung, ein sich daran gewöhnen, an solche massiven Aufgebote von Sicherheitskräften zum Anlass von Demonstrationen. Und das ist das, was ich eigentlich kurios finde, dass eine Demonstration vor allem eine Sicherheitsfrage heute ist und nichts anderes mehr.
Wie kann man denn mit so einem Sprachgebrauch umgehen als protestierende Gruppe? Wie kann man dem etwas entgegensetzen?
Vielleicht ist es ganz interessant, zu der Frage ein Zitat des Polizeipressesprechers jetzt zum G20 zu betrachten, weil da genau diese Elemente vorkommen. Und ich glaube, daran kann man ganz gut überlegen, wie man damit umgeht. Und zwar schreibt der auf Polizei Hamburg, dass, ich zitiere, neben der Sicherheit der Konferenzteilnehmer haben wir als Polizei zwei weitere Ziele. Erstens, die Belastung für die Hamburger Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Und zweitens, das Recht auf friedlichen Protest zu gewährleisten. Das heißt, die Hamburger Polizei gibt von sich selber aus, dass sie als Hauptziel haben, das Recht auf Protest zu gewährleisten. Und ich glaube, das ist interessant, weil das ist ja eine Umkehrstrategie, ne? Da wird plötzlich die Gefahr für den friedlichen Protest den Demonstranten zugeschoben und die Polizei schafft in diesem logischen Umkehrschluss, sich selber darzustellen als diejenigen, die das verhindern wollen. Also sozusagen, die agieren im Sinne der Demonstranten. Und ich glaube, da müssen Protestierende ansetzen, solche Elemente zu erkennen und zu überlegen, wie man damit umgehen kann. Und eben darauf zu bestehen, dass die Verantwortung zur Verhinderung von Protest eben nicht die Demonstranten sind, sondern natürlich die Einsatzkräfte, die solche massiven Sicherheitszonen einrichten.
Jetzt scheinst du ja auch die Berichterstattung im Vorfeld auf den G20-Gipfel in Hamburg zu verfolgen. Was gibt es da für Unterschiede, die du bisher feststellen kannst zum Sprachgebrauch, als 2007 der G8-Gipfel in Heiligendamm stattfand?
Ich glaube, ein Hauptelement ist, dass die Bevölkerung eine viel wichtigere Rolle spielt. Das liegt wahrscheinlich einfach am Ort, würde ich vermuten. Also wo in Heiligendamm ja relativ wenig Anwohner und Anwohnerinnen betroffen wurden, ist jetzt in Hamburg natürlich das Thema der Bevölkerung, der Anlieger, der Anwohner und so weiter ein viel größeres Thema. Das ist natürlich für die Polizei in Anführungszeichen ein Problem, weil sie natürlich da den Schutz gewährleisten wollen und die Sicherheit und die Ordnung. Das ist aber auch ein wunderbarer Anlass, sich darstellen zu können, eben als Schützer der Bevölkerung. Das ist so ein Element, das jetzt ein bisschen neu dazukommt in den Diskurs, das irgendwie sehr interessant ist.